Einer nach dem anderen trotteten sie zur Tür hinaus. Ellen nahm ihren Sohn, Tom seine Tochter bei der Hand. Alfred hielt sich dicht bei ihnen. Alle trugen sie ihre Winterumhänge, außer ihren Essmessern. Besaßen sie jetzt nur noch das, was sie am Leib trugen.
Wenigstens sind wir alle in Sicherheit.
Wir alle in Sicherheit. Und wieder bettelarm.
Die Kathedrale von Kingsbridge bot alles andere als einen erfreulichen Anblick. Aus der Entfernung betrachtet wirkte sie leicht windschief. Beim Näherkommen erkannte Tom warum. Einer der beiden Zwillingstürme auf der Westseite war eingestürzt.
Beim Anblick dieser Kathedrale halten Sie den Herrn wahrscheinlich für eine nachlässige, gleichgültige Gottheit.
Ellen lächelte Tom an. Doch als sie sich abwandte und wieder die wuchtige, düstere Kathedrale vor Augen hatte, verfinsterte sich ihre Miene. Es war Tom nicht entgangen, dass sie sich in Gegenwart von Priestern und Mönchen nicht wohlfühlte.
Hast du ein schlechtes Gewissen, weil wir ohne den Segen der Kirche zusammenleben?
Was? Nein, Tom.
Auf dem Klostergelände herrschte geschäftiges Kommen und Gehen. Es sah so aus, als sei 3 Monate vor der Zeit ein gründlicher Frühjahrsputz im Gange. Durch eine offenstehende Tür erspähte Tom einen hochgewachsenen Mann mit Stirnglatze und weißem Haarkranz, der aus einem großen Fass Salz in einen Topf löffelte.
60.
Guten Tag, Bruder.
Tag.
Mein Name ist Tom. Ich bin Baumeister. Ich würde gerne den Nordwestturm eurer Kathedrale wieder aufbauen.
Ich heiße Cuthbert Whitehead und bin der Kellermeister. Wenn's nach mir ginge, könntet ihr gleich anfangen. Wir werden jedoch zuvor Prior Philipp fragen müssen. Er muss jeden Augenblick hierher kommen.
Ein Mönch mit einem Säugling auf dem Arm betrat das Lager. Tom spürte einen Kloß im Hals, als er das kleine Gesicht erkannte. Es war sein Sohn. Der kleine Kerl war rundum gesund. Tom wurden die Knie schwach. So froh und erleichtert war.
Jonathan braucht mehr Milch.
Am liebsten hätte Tom das Kind in die Arme geschlossen. Er gab sich alle Mühe, seine Gefühle zu verbergen.
Darf ich das Kindchen mal halten?
Hol an Johnny 8 Pence. Ein braves Kindermädchen ist er. Aber ihm fehlt die Wärme und Weichheit des Weibes.
Warum nennt man euch Johnny 8 Pence?
Weil er nur 8 Pence auf den Schilling bringt. Aber auf die Bedürfnisse eines so kleinen Wesens scheint er sich besser zu verstehen als wir, die wir mit allen Geistesgaben gesegnet sind. Das ist wohl alles Teil einer höheren göttlichen Fügung.
Ellen hielt Tom das Kind mit ausgestreckten Armen entgegen. Sie hatte seine Gedanken gelesen.
Tom?
Ja.
In tiefer Dankbarkeit sah er sie an und nahm das kleine Menschlein in seine großen Hände.
Wo schläft er denn?
Sein Kinderbettchen steht bei uns im Dormitorium.
Dann weckt er euch doch jede Nacht auf.
Um Mitternacht müssen wir ohnehin aufstehen. Zur Frühmesse.
Oh, natürlich. Ich vergaß, dass die Nächte der Mönche so ruhelos sind wie die der Mütter.
Cuthbert gab Johnny einen Milchkrug. Der junge Mönch nahm ihn entgegen und holte sich mit der freien Hand und geübtem Griff den Säugling zurück. Einen Augenblick später war Johnny mitsamt seinem Schützling verschwunden. Tom widerstand nur mit müde Versuchung hinterherzulaufen. Da trat ein weiterer Mönch zu ihnen.
Das ist unser neuer Prior.
Tom erkannte den Mann sofort. Es war Philipp, der Mönch, der ihnen unterwegs begegnet war. Auf einmal war ihm alles klar. Der neue Prior von Kingsbridge war zuvor Prior des kleinen Waldklosters gewesen und hatte Jonathan bei seiner Übersiedlung mitgenommen.
Seid gegrüßt, Baumeister. Da war's wohl nichts mit Arbeit am bischöflichen Palast, wie?
Nein, Vater. Der Erzdiakon wollte mir keine Arbeit geben. Der Bischof selbst war gar nicht da.
Da habt ihr wohl recht. Der Bischof war bereits im Himmel. Wir wussten das damals freilich noch nicht.
Ach so. In Earl's Castle fand ich schließlich Anstellung, aber dann wurde die Burg angegriffen.
Ach so.
Der Graf hatte mich am Tag vorher mit dem Ausbau der Verteidigungsanlagen beauftragt, aber ich bekam nicht einmal einen Tageslohn.
Wie bedauerlich. Übrigens, Von wem wurde die Burg eigentlich angegriffen?
Von Lord Percy Hamley.
Aha.
Ihr seid dabei, die Kathedrale zu renovieren.
Ich würde euch wirklich sehr gerne anstellen. Das Problem ist nur, ich kann euch nicht bezahlen. Die Klosterkasse ist leer. Absolut leer. Ich kann euch ein Abendbrot anbieten und einen Schlafplatz. Auch Frühstück könnt ihr haben.
Ich nehme diese Almosen an. Aber statt es mir zu erbetteln, täte ich es mir lieber verdienen.
Wendet euch an Gott. Das nennt man beten, nicht betteln.
Mit diesen Worten verließ sie Philipp. Tom sah ihm nach, bis er in der großen alten Kirche verschwand.
Ich werde beten. Ich werde beten, dass ein Blitz vom Himmel fährt und die Kirche hier in Schutt und Asche legt.
Seit 2 Tagen wusste Jack, was es bedeutete, die Zukunft fürchten zu müssen. Im Wald war ein Tag wie der andere. Hier draußen war alles anders. Da wusste man heute nicht, wo man morgen sein würde, was man tun soll und ob man etwas zu essen bekommt.
Warum stellt der Prior Tom nicht an, obwohl es doch genug zu tun gibt?
Solange die Kirche noch benutzbar ist, will er wohl Geld sparen.
Wäre die ganze Kirche eingestürzt, so bliebe ihm gar nichts anderes übrig, als sie wieder aufzubauen.
In der Abenddämmerung kam ein Küchenjunge und brachte den Gästen einen Kessel voll Eintopf und ein Laibbrot. Der Eintopf bestand aus Gemüse, Kräutern und Suppenknochen mit viel Fleisch. Und obenauf schillerten die Fettaugen. Das Brot war sogenanntes Pferdebrot. Es setzte sich zusammen aus den verschiedensten Getreidesorten wie Roggen, Gerste und Hafer, enthielt aber auch getrocknete Erbsen und Bohnen.
Ja, das ist das billigste Brot, das es gibt.
Warum ist der Kirchturm eigentlich eingestürzt?
Wahrscheinlich hat der Blitz eingeschlagen oder es war ein Feuer.
Aber der Turm besteht doch nur aus Stein. Und die brennen doch gar nicht.
Das Dach ist nicht aus Stein, du Dummkopf. Das Dach besteht aus Holz.
Wenn das Dach brennt, stürzt dann immer gleich das ganze Gebäude ein.
Manchmal jedenfalls.
Die Mönche begaben sich sofort nach dem Abendessen zur Ruhe. Gästen niederen Standes wurden keine Kerzen zur Verfügung gestellt. Tom und seine Familie blieben daher noch eine Weile beim langsam ersterbenden Feuer sitzen und legten sich dann ins Stroh. Jack konnte lange nicht einschlafen.
Wenn heute Nacht die Kathedrale niederbrennt, sind alle unsere Sorgen mit einem Schlag beseitigt. Wenn ich Tom wäre, würde ich die Kirche selbst anzünden. Ich würde warten, bis alle eingeschlafen sind und dann heimlich in die Kirche schleichen und einen Brand entfachen.
Als die langsamen, regelmäßigen Atemzüge ihm verrieten, dass alle 4 im tiefsten Schlummer lagen, kam Jack, ein verhängnisvoller Gedanke.
Ich selbst könnte die Kathedrale anzünden.
Die Idee allein war so furchterregend, dass sein Herz plötzlich wie wild zu schlagen begann.
Ich muss ganz leise aufstehen.
Er zögerte noch einen Augenblick. Dann fasste er einen Entschluss. Er stand auf. Das Stroh knisterte unter seinen Füßen. Mit den Fingerspitzen tastete er die Tür ab, bis er den Eichenholzbalken fand, mit dem sie verriegelt war. Ein kalter Luftzug drang herein. Jack schauderte, wickelte den Umhang fester um seinen Körper und schlüpfte hinaus. Die Wolkendecke brach auf und der Mond rollte in den unruhigen Himmel. Einen Augenblick war Jack versucht, in die stickige Wärme des Hauses zurückzukehren. Schwarz-silbrig im Mondlicht ragte die gewaltige Kirche vor ihm auf. Jack erstarrte und stand reglos wie eine Salzsäule. Dann schreckte ihn eine Bewegung am Rande seines Blickfelds auf. Sein Herz schlug schneller. Doch dann dämmerte ihm langsam, was sich da vor seinen Augen abspielte. Es war die Prozession der Mönche vom Dormitorium zur Kirche. Die Zeit der Mitternachtsmesse war gekommen. Einer nach dem anderen verschwanden sie in der Kathedrale.
Ich brauche doch nur einmal hineinzuschauen. Jemand zwingt mich, dort Feuer zu legen.
Der Altar und der Chor, wo die Mönche vor ihren Bänken standen, waren von Kerzen erleuchtet. Inseln des Lichts in einem großen, schwarzen Raum. Die mächtigen Säulen boten Jack Deckung. Über dem Altar, wo das Kerzenlicht am hellsten war, ließ sich gerade noch die hohe Holzdecke erahnen.
Ich tue es sowieso nicht. Wobei, Tom wäre heilfroh, wenn die Kirche abbrennen würde.
Die Messe war vorüber. Die Mönche verließen ihre Bänke und strebten dem Ausgang zu. Sie löschten die Kerzen im Chor, ließen aber eine einzelne auf dem Altar brennen. Jack nahm die dicke, hell leuchtende Kerze an sich und erkundete die Kirche. Ehe er sich versah, befand er sich auch schon auf einer schmalen Wendeltreppe, die hoch und immer höher führte. Ungefähr auf halbem Weg zur Turmspitze bemerkte Jack eine schmale, gewölbte Öffnung gleich neben der Treppe in der Mauer. Er zwängte seinen Oberkörper hindurch und hielt die Kerze hoch. Er war im Dachstuhl. Unter ihm befand sich die Holzdecke und über ihm das Bleidach. Es lag allerhand Unrat herum, Hobelspäne und Reste von alten Säcken und Tauen, auch ein altes, verlassenes Vogelnest. Das ideale Material.
Ich brauche es nur zu einem kleinen Haufen zusammenzutragen.
Jacks Kerze flackerte. In wenigen Augenblicken würde sie ausgehen. Und die Chance war vertan.
Es war ein drängendes, unnachgiebiges Geläute. Ein Hilferuf, der keinen Fehlschluss mehr zuließ.
Wenn ich jetzt reingehe, wissen sie sofort Bescheid. Aber wenn ich nicht reingehe...
Die Tür des Gästehauses öffnete sich und heraus trat Martha. Entsetzt starrte Jack sie an.
Was hast du denn? Du riechst nach Rauch? Ich bin gerade erst rausgekommen. Ich habe die Glocke läuten hören.
Lügner, du bist schon ewig lang fort. Das weiß ich genau. Ich war nämlich wach.
War sonst noch jemand wach?
Nein, nur ich. Sag keinem, dass ich fort war, Martha. Bitte. Ja, Jack, ich schweige.
In diesem Augenblick erschien Tom neben ihnen. Er kratzte sich am Kopf.
Was geht hier vor? Hier riecht's nach Rauch.
Ich glaube, die Kirche, schau, ich glaube, sie brennt.
Schon hatten sich einige Mönche vor der Kathedrale versammelt. Unter ihnen waren auch Philipp und Cuthbert Whitehead und starrten wie entgeistert auf die brennende Kathedrale. Ein ganzer Abschnitt des Dachstuhls brach ein. Alles ging merkwürdig langsam vor sich. Die Balken senkten sich langsam, der Bogen brach langsam und die zerborstenen Steine taumelten langsam zu Boden. Der Anblick eines in sich zusammenstürzenden Gebäudes von solcher Größe war von schrecklicher, bewegender Kraft. Es war wie ein Berg, der ins Rutschen geriet.
Das ist Teufelswerk.
Sagt euren Brüdern, sie sollen sich unter allen Umständen von der Kirche fernhalten.
Ja, aber der Klosterschatz muss in Sicherheit gebracht werden. Wo ist der Sakristan?
Er ist fort, Vater.
Dann such ihn. Lass dir die Schlüssel geben und bring den Schatz ins Gästehaus. Und nun lauf.
Mein Gott, ich habe den Heiligen vergessen.
Hinter dem Bischofsthron in der Apsis befand sich das steinerne Grabmal des heiligen Adolphus, eines frühen englischen Märtyrers. Das Skelett des Heiligen ruhte in einem Holzsarg innerhalb des Grabmals.
Remigius, du musst mir helfen, das Skelett des Heiligen zu bergen.
Aber das ist doch Wahnsinn.
Folge mir.
Da kommen wir ja nicht mehr lebendig raus.
Der Herr wird uns beschützen.
Ich kann das nicht. Ich bin älter als ihr.
Widerwillig folgte Remigius seinem Prior in die brennende Kirche. Eine nicht enden wollende Flut brennender oder glühender Holzstückchen regnete auf sie herab und Remigius schlug jedes Mal, wenn ein paar Funken seine Kutte trafen, wie besessen darauf ein. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit warf er zudem angstvolle Blicke hinauf zum brennenden Dach.
Das ist Teufelswerk!
Wir Mönche sind dazu da, dem Satan entgegenzutreten und nicht, um vor ihm davonzulaufen!
Der Prior fasste sich am Herz und rannte zum Grabmal des Heiligen. Der Balken, der eben hinuntergekracht war, hatte den steinernen Deckel des Sarkophags zerschmettert. Der hölzerne Sarg aber, mit den Gebeinen des heiligen Adolphus, war wie durch ein Wunder heil geblieben.
Heiliger Adolphus,
Stehen wir bei.
Glühende Asche regnete auf Philipp herab. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, bis der Dachstuhl endgültig zusammenbrach. Da erblickte er Bruder Milius, Cuthbert Whitehead und Tom Wilder, die ihm zu Hilfe eilten.
Gott sei Dank. Kommt, helft mir, beeilt ihr uns!
Sie hoben den Sarg hoch und luden ihn sich auf die Schultern. Selbst für vier Männer war das Gewicht noch gewaltig.
Vorwärts! Er ist schwach, genau wie der andere.
Wen meint ihr damit?
Den Südwestturm!
Nein! Nein!
Voller Entsetzen beobachtete Philipp, dass die gesamte Westmauer der Kirche, wie von Gottes Hand geschoben, ein Stück vorwärts rückte. Dann knickte der Südwestturm um. Die anderen drei drängten wieder weiter und rissen Philipp aus seiner Erstarrung. Kurz darauf traten sie in die kalte Nachtluft hinaus.
Das genügt.
Vorsichtig setzten sie den Sarg ab. Während die drei zu den anderen zurückgingen, blieb Philipp stehen und drehte sich um. Der Anblick der ruinierten Kirche erfüllte sein Herz mit tiefer Trauer. Es fing an, wie aus Kübeln zu schütten. Windgepeitschte, eiskalte Regenböen fegten übers Klostergelände und die Flammen an der Kirchenruine wurden kleiner und erstarben rasch.